herzlich willkommen zum zweiten Teil der Sonderpodcast-Folge. Und mein Gast ist weiterhin Joe Gibbs. Hallo Joe.
Hi.
Ja Joe, wir haben im ersten Teil gesprochen über deine Anfänge im Eishockey-Business, über deine erste Karriere bei den Kassel Huskies, die dann 2005 relativ abrupt auch endete. Und es kam dann eine Zeit für die Kassel Huskies. Rainer Lippe übernahm dann relativ kurzfristig und spontan. Die Huskies stiegen im Jahr 2006 endgültig ab, spielten dann zwei starke Jahre in der zweiten Liga, stiegen 2008 wieder auf. Im Jahr 2010 folgte dann die Insolvenz und der Neuanfang in der Hessenliga. Für dich war es so, dass du bei den Nürnberg Ice Tigers aktiv warst, bei der Düsseldorfer EG auch kurz und vor allem aber auch die Sponsorenakquise für den KSV Hessen Kassel, also für den Fußball, übernommen hattest. Inwieweit hast du in dieser Zeit die Entwicklung der Kassel Huskies verfolgt? Hast du gesagt, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben oder hast du immer mit dem Auge drauf geschaut?
Natürlich, ich habe immer angeschaut und war ich immer interessiert, was da mit Huskies passiert, aber du hast ein anderes Perspektiv und andere Aufgaben. Ich war Geschäftsführer in Nürnberg. Wir haben auch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison im Finale gegen Mannheim verloren, so Vizemeister da. War auch so ein bisschen mit der Eigentümerstruktur das Problem. Die waren übernommen von Sabo. Das war auch Bionordica, das war damals das Sinnobred Ice Tigers. Ja. Und Bionordica hat auch Interesse, das zu übernehmen. Und meine Entscheidung, da wegzugehen, war einfach, muss man wissen, wer der Chef ist. Und das war ungewiss zu diesem Zeitpunkt. Und möchte ich und hätte ich anderes überlegt, was ich da machen. Und da habe ich auch mich selbstständig gemacht, habe ich gescoutet auch für Toronto Maple Leafs. Deutschland, europaweit, war auch eine Herzenangelegenheit, mit meiner Heimatmannschaft zu arbeiten, war ich auch sehr stolz, bin ich immer noch. Und mit KSV war eine gute Zeit, ich habe null Ahnung vom Fußball, das ist ein Vorteil für mich.
Und, aber du kanntest die Sponsoren, du kanntest das Umfeld in Nordhessen, ne?
Genau, da habe ich auch die Interesse von Fußball ist einmalig und wir haben auch erfolgreiche Zeiten gehabt, fast aufgestiegen. Ich habe die gesamte Vergangenheit vom KSV 5000 Mal gehört, was damals war und Bayern und Bundesliga und. Ist eine Traditionsmannschaft hier in Kassel. Das war auch viel Spaß, habe ich immer noch gute Kontakt zu Thorsten Bauer, Thorsten Schönewolf, Spieler, die damals gespielt hat und auch Schlüsselspieler war. Aber wie gesagt, das war so ein Business für mich und wir haben auch erfolgreich gearbeitet. Dann bin ich in Düsseldorf mit Lance und das war auch wieder eine so Besitzer-Sachen da.
Lance Nethery, musst du dazu sagen. Lance Nethery
war Lance Nethery, ja. Entschuldigung. Ja. Und Lance, wir haben auch im Finale verloren gegen Berlin, war auch wieder Vizemeister, leider. Aber das war auch so mit Metro als Hauptsponsor eine Frage und die haben dann aufgehört und so. Das war auch, sag mal, nicht perspektivmäßig für mich da zu bleiben und dann bin ich wieder nach Kassel gekommen.
Mhm. Im Januar 2010 bist du für viele überraschend zusammen mit Simon Kim und mit Dennis Rossing, dem damaligen, ja, zukünftigen Investor, der dann übernehmen sollte, bei einem Spiel in der Eissporthalle aufgetaucht. Überraschend, weil nicht alle wussten, dass dein Verhältnis zu der Familie Kim oder zu Simon Kim wieder okay ist. Wie hat das funktioniert, dass ihr wieder zusammengefunden seid? Ihr seid im Streit auseinandergegangen 2005, aber ihr habt euch dann wieder zusammengerauft. Wie funktionierte das?
Ja, ich meine, es kommt davon, wie man dieses Verhältnis endet. Und ich habe dann eine sachliche Entscheidung getroffen, damals nicht dabei zu sein. Natürlich, Kims war eine andere Meinung, aber mit Zeit, ich meine, Zeit heilt auch extrem viel, Gott sei Dank. Man muss das auch selbst analysieren, Selbstkritik machen. Wir sind wieder zusammengekommen mit ein einfaches Gespräch. Das muss nicht da viel entschuldigen. Jeder macht Fehler, jeder macht, was man richtig denkt, aber was man richtig denkt, ist nicht immer richtig. Ob man so einen Satz in Deutschland gibt, in Deutsch gibt, weiß ich nicht. Aber da haben wir uns miteinander gesprochen und so meine Seite gehört, weil damals meine Seite war nicht so gehört. Und denn der Dennis Rossing wollte, dass wir da zusammen und helfen und was tun. Und ich habe kein Interesse da, was zu machen. Ich bin da mit Herr Kim gegangen, weil er einfach, glaube ich, nicht seine Eissporthalle sehen könnte davor, aus welchem Grund wie immer. Und er wollte wieder dahin gehen, natürlich ist es sein Lebenswerk. Und dann sind wir gemeinsam hingegangen und das waren extrem viele Schlagzeilen danach.
Ich kann mich noch erinnern, dass dann die Fans zu dir gekommen sind, um Fotos zu machen oder Autogramme und so weiter. Also du bist da sehr, sehr mit offenen Armen auch empfangen worden zu der Zeit.
Genau.
Wenig später oder 2 bis 3 Jahre später gab es von Simon Kim so die ersten öffentlichen Signale. Also das war die Zeit KEBG. Das heißt, Dennis Rossing war der Investor, der Eigentümer und Stefan Traut der Geschäftsführer. Und es ging immer mal wieder um diese Frage, Mietvertrag, wird er verlängert, zu welchen Konditionen mit der Familie Kim. Und in der Saison 12-13 gab es die ersten, ja auch öffentlichen Signale von Simon Kim, den Hallenbetrieb wieder selbst zu übernehmen. Warst du da schon irgendwie involviert? Also wie konkret waren diese Pläne oder woran sind sie zunächst gescheitert? Denn euer Einstieg kam ja dann im Jahr 2014 erst.
Ich war nicht in diese Verhandlung involviert, was der Dennis Rossing und Caspo und die ganze, war ich nicht involviert. Ich hätte auch mit Herr Kim über ein paar Sachen gesprochen, aber nur als Outsider und nicht Insider. Ich wollte nicht involviert sein, weil es ist nicht mein Ding. Ich kann nur sagen, dass es war einfacher, das geht letztendlich immer, das finanziell, Sachen, was nicht getätigt war oder keine Ahnung, geht mich nicht an. Ich weiß nur, dass es war große Unsicherheit mit Salzmann, ob da was gebaut wird oder wie das läuft mit der Eissporthalle und so weiter und so fort. Und letztendlich ist das die Eigentum von Frau Kim und vom Herr Kim und es muss aufgeachtet. Und ich glaube, da ist es eskaliert leider und zum Schluss ist es insolvent gegangen.
Es gab dann doch noch einen Mietvertrag für die Eissporthalle zwischen der KEBG für die Saison 13-14 dann noch. Und dann gibt es auch Berichte, auch wieder HNA aus dem April 2013, das lese ich einfach mal vor. Und zwar gab es da Verhandlungen zwischen Familie Kim und der KEBG und dann heißt es, zuletzt hatten die Vertragsgespräche gestockt, weil Simon Kim auf ein erneutes Engagement von Ex-Manager Joe Gibbs bei den Huskies gedrängt haben soll. Dann gibt es ein Zitat, auf Wunsch von Herrn Kim hatten wir Joe Gibbs ein Angebot als Berater für Marketing und Vertrieb gemacht, aber darauf keine Antwort erhalten. Das hat Stefan Traut gesagt. Wollte Kim dich als Spion einschleusen bei der KEBG oder was war da der Hintergrund, dass er gesagt hat, Mietvertrag, aber nur wenn Joe einen Vertrag bekommt?
Da habe ich keine Ahnung von diesen Sachen. Dieses Spiel mache ich nicht mit. Ob der Kim das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe zero Kontakt mit Stefan Traut oder seiner Organisation und so weiter. Ich habe absolut nicht was gegen Stefan. Der hat seine Arbeit gemacht und getan und versucht seine Beste, nehme ich an, gemacht. Aber das stimmt nicht.
Okay. Also, wir schauen jetzt auf das Jahr 2014. Dann seid ihr wieder eingestiegen. Also es war dann so, dass die KEBG in der Saison 13-14 den Insolvenzantrag gestellt hat. Aber man hat sich sportlich trotzdem für die DEL2 qualifizieren können, weil die Lizenz oder die Spielberechtigung bei der Eishockeyjugend gelegen hat. Das war der Grund dafür, dass dieser Aufstieg überhaupt trotz Insolvenz möglich war. War dann klar, als dieser Insolvenzantrag da war und als der Aufstieg fix war, dass ihr wieder einsteigt. Also war das zum Zeitpunkt des Aufstiegs im April 14 erst oder war von vornherein klar, ihr übernehmt, selbst wenn die Huskies Oberliga spielen sollten und nicht aufsteigen sollten?
Ja, da gibt dann Gespräche mit, wenn eine Insolvenz eröffnet ist, natürlich ist das Alarm überall. Und wie ich vorher gesagt hatte, Frau Kim und Herr Kim muss dann aufpassen auf ihr Eigentum. Natürlich das wiederzumachen und zusammenzuarbeiten, das zu übernehmen. Egal welche Liga, natürlich müssen wir das machen. Wann, dann müssen wir das einfach
Also
machen.
ihr wärt auch in die Oberliga gegangen.
Natürlich.
Ja.
Und das war bestimmt tiefer Liga. Aber natürlich haben wir das, wir haben das nicht gemacht, weil die aufgestiegen sind. Das ist falsch. Wir haben das einfach Halle erst sicher und dann Mannschaft sicher, egal was für Liga.
Deine Aufgabe war es dann innerhalb von kürzester Zeit ein DL2-Kader auf die Beine zu stellen. Und da ist mir ein Satz in Erinnerung von dir geblieben, den nutze ich heute noch, wenn es passt. Und zwar hast du mal gesagt, wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatten wir so viel wie in der Mitte eines Donuts.
Genau.
Also mit anderen Worten, gar nichts. Du
Richtig.
hast komplett bei Null angefangen.
Genau.
Wie schwierig war das dann, diesen Kader auf die Beine zu stellen? Weil da gab es ja auch noch dieses Thema Betriebsübergang, was sehr gefährlich war. Du durftest auch nicht zu viele Spieler aus der Oberligamannschaft dann übernehmen.
Ja, das ist eine Herausforderung pur. Das haben wir im 2. Mai übernommen. Das hat Firma, das war Frau Kim und ich, haben das übernommen. Und wie gesagt, sie ist eine starke Frau, Business extrem gut. Natürlich, Herr Kim war involviert, aber das haben wir so ein bisschen aufgeteilt mit Halle und mit Mannschaft und das war nichts da, das ist the middle of a donut, das ist auch richtig, haben wir gar nichts gehabt. Wir haben angefangen, eine Mannschaft zu bauen. Ich glaube, Marco Müller war einer von den ersten, wo wir unterschrieben hat. Und ist er immer noch da. Da haben wir Trainingslager da gehabt in Mannheim. Wir haben kein Eis hier gehabt und wir haben keinen Spieler gehabt. Und der DL2 haben gesagt, Mannschaftsfoto. Und wir haben keine, da müssen wir den Zamboni-Fahrer auf ein Foto machen und ein paar andere Leute. Die Jungs haben gute Zeit, da war nicht so viel da und die konnten nicht so viel trainieren, weil es einfach zu wenig Spiele waren. Aber da haben wir dann aufgebaut und dann habe ich Rico Rossi als Trainer geholt. Der hat seine Arbeit, der hat auch viel Erfahrung in der zweiten Liga, hat auch geholfen mit zusammen meine Connections in Deutschland und Ausland. Das haben wir das alles da zusammen gemacht und haben eine sehr erfolgreiche erste Saison, muss ich sagen. Mehr Punkte, glaube ich, wie jeder andere bis zu diesem Zeitpunkt gehabt hat und sehr überrascht, glaube ich, die Fans, überzeugte Fans, dass wir auf einem guten Weg waren.
Rico Rossi hast du angesprochen. War Rico immer der Top-Kandidat von Anfang an oder waren auch noch andere Trainer in der Verlosung?
Was immer passiert, wenn sowas ist, ist das einfach, da kriegst du Anrufe vom Agenten und vom Trainer selber und da musst du dann so bisschen durchsuchen, wer passt. Und Rico mit seiner Erfahrung in der zweiten Liga mit Heilbronn, der war auch 10 Jahre da und solid und er hat immer gute Leistung gebracht. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung und der richtige Zeitpunkt.
Wie lautete intern das Saisonziel zu dem Zeitpunkt? Habt ihr erstmal gesagt, Hauptsache bei dem Start, Hauptsache nicht absteigen, irgendwie etablieren? Oder gab es intern auch ein Ziel, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich Playoffs und dann Richtung Meistertitel sogar gehen, wenn es
Das
möglich ist?
Erste, was du gesagt hast, ist unsere Logik. Lass uns in der Liga bleiben. Wie können wir in der Liga bleiben? Das haben wir sowas damals analysiert. Wer ist unser Wettbewerb? Nicht erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Platz. Wer ist 13., 12., 11., 10.? Wo kommt es in Frage, wie wir in der Liga bleiben können? Da müssen wir 13. sein. Und das kann auch jeder sagen. Wir kämpfen immer für Mannschaft, für Meisterschaft und so weiter, aber da haben wir für unser Leben gekämpft. Und haben wir gesehen, gegen wem ist unser Wettbewerb? Als Beispiel, wir müssen das Spiel gewinnen gegen Mannschaft XY.
Weißwasser zum Beispiel.
Als Beispiel. Das müssen wir da. Und so haben wir das geplant und gemacht. Und es ist auch eine gute Strategie. Und es ist immer besser, wenn jemand überrascht als enttäuscht. Und das haben wir auch in der Jahre gemacht.
Du hast dann, nachdem der Torhüter, der dänische Torhüter Simon Nielsen, nicht überzeugt hat, der war eigentlich Nationaltorhüter und war eigentlich als Top-Torhüter geholt, aber er hat zwei Spiele in der Vorbereitung schon gewackelt, zwei Spiele gemacht. Da war klar, dass der hilft wahrscheinlich nicht weiter. Du brauchst als Aufsteiger hinten einen starken Mann. Und den hast du mit Mika Järvinen dann geholt. Absoluter Top-Torhüter. Wie war das möglich, Mika Järvinen zu verpflichten? Das war gefühlt so ein richtiger Stil einfach, oder?
Ja, natürlich. Das war ein massiver Stil. Ja. Der wollte nicht in der DEL 2 kommen. Da habe ich mit ihm intensiv gesprochen und das habe ich mit ihm selber gemacht, nicht mit seinem Agent. Die haben natürlich seinen Agent gefragt, ob das geht, und hat er gesagt, ja, mach mal das, wenn du ihn überzeugen kannst, dann good luck. Und das habe ich auch gemacht, und er war einfach von ein Impact-Player. Natürlich, wenn du dann nicht absteigen möchtest, musst du solid im Tor sein. Das ist einfach. Und wir haben so ein bisschen Pech gehabt, aber ist halt so. Und dann wir haben dann Järvinen geholt, und vom Anfang an, wie er in der Kabine gekommen ist, der hat weg vom Eis, glaube ich, die Nachtleben in Kassel genossen. Und das ist auch okay, solange der spielt und trainiert. Aber der hat dann auch in der Kabine gegangen, und mit aller Wurst hat er angefangen und nie probiert. Und dann hat er vor dem Training eine Helbe weggeputzt und dann trainiert wie Weltmeister. Und für die Fans und sowas, der war so eine Spieler. Und der spielte, bist du nie gesessen. Da ist er immer aufgestanden. Big Save. Und so eine glückliche Person und so einer, der so schnell mit der Zuschauer orientiert hat und verbunden hat. Das habe ich nie gesehen. Und weg vom Eis, der hat einfach einen Impact ohne Ende, und hat einen Vertrag bis 31. Oktober. Und auf der Tag hat er sich verletzt.
Verletzt, ja.
Und ich habe die Option gehabt, zu verlängern oder kündigen. Und der ist geheult in Büro gekommen und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, Mika, willst du hier bleiben? Und er hat gesagt, ja, ich will hier bleiben. So, dann habe ich gesagt, okay, der Vertrag wird nicht gekündigt. Du bleibst hier. Der ist hier operiert und ist spät gekommen in der Saison. Aber der hat auch eine sehr erfolgreiche Saison. Habe ich immer noch Kontakt mit ihm in der KHL, und da hat sich richtig gut erholt und wieder fit. Und aber der werde ich als Manager, Besitzer, egal was, nie vergessen.
Du hast es schon gesagt, die Saison, die lief überraschend stark, wurde auf Platz 3 abgeschlossen als Aufsteiger, und du wurdest zum Manager des Jahres ausgezeichnet. Manager des Jahres in der DEL 2. In den Playoffs kam dann aber das Aus gegen die Landshut, gegen den EV Landshut. Mit 1-4, und das war so das erste Mal, wo Rico Rossi negativ im Fokus war. Also manche Fans haben ihn ohnehin schon so ein bisschen kritisch beäugt, weil es aus Heilbronn auch so ein paar kritische Bemerkungen gab. Aber dann gab es dieses Spiel 1, das wahrscheinlich entscheidend war für die Serie gegen Landshut. Da waren die Huskies nach meiner Erinnerung zum Beispiel schon das bessere Team insgesamt. Und Landshut hatte, weiß nicht, 4 oder 5 Mal Überzahl. Die haben in Überzahl nichts auf die Reihe bekommen, keine Torgefahr. Dann war es so, das Spiel ging in die Overtime, und Rico hat es ja verpasst, die Mannschaft rechtzeitig aufs Eis zu schicken. Ihm war nicht klar, dass die Pause nicht 18 Minuten dauert, sondern 15 Minuten. Und dann war es so, dass die Landshuter mit Toni Grinner natürlich einen absoluten Trainerfuchs hatten, und der hat seine Mannschaft auf die Sekunde genau an das Mittelbully gestellt, und die Huskies standen noch drüben im Kabinengang und waren noch nicht draußen. So, der Schiedsrichter musste die Strafe geben wegen Spielverzögerung. Powerplay Landshut, und dann auch ganz unglücklich von Sven Valenti noch abgefälscht. Und die Huskies hatten dann eben Spiel 1 verloren. Und da war Rico richtig im Feuer, auch richtig in der Kritik. Wie hast du das aufgefasst? Hast du auch die Schuld bei Rico gesehen, oder hast du versucht, ihn so ein bisschen zu schützen auch?
Ja, in der Öffentlichkeit schützt du natürlich immer deine Trainer, aber hinter der Kulisse, das ist natürlich ein Fehler von Trainer und Co-Trainer und auch von Betreuer. Weil da sind so das System, dass der Betreuer draußen ist und er sieht das Countdown. Jeder hat gewusst, dass das Regel vom 18 auf 15. Er hat gepostet in der Kabine, keiner hat aufgeachtet, leider. Und das war unsere, das hat uns Genick gebrochen, da, dass die andere Mannschaften cleverer reagiert hat. Ist halt so, aber solche Regeln muss man dann natürlich aufachten und das haben wir nicht getan. So. In der Öffentlichkeit habe ich ihn geschützt, wie immer. Aber im Hintergrund natürlich, das war sein Fehler.
Okay. Also aus dem Viertelfinale, aber die Krönung, die folgte dann in der Saison danach, 2015, 2016. Da waren Spieler im Team. Markus Keller hast du geholt, Mike Little als Verteidiger, der kam ein bisschen später. Alex Heinrich, Sven Valenti in der Verteidigung. Jamie McQueen, Braden Pym, Jean-Michel Daou, Michi Christ. Mit diesen Leuten wurde dann auch überraschend der Titel errungen. Also die Saison selbst war ja auch mehr oder weniger so ein Auf und Ab. Man hat am Ende Platz 4 geholt in der Hauptrunde. Und ich will erstmal mit dem, bevor ich zum Positiven komme in der Saison, ich will mal mit einem Negativhöhepunkt sozusagen anfangen. Und zwar, den habe ich persönlich so ein bisschen als Tiefpunkt ausgemacht. Das war ein Spiel am 26. Februar 2016, also kurz vor den Playoffs. Da haben die Huskies 3-4 nach Penalty-Schießen gegen Krimmitschau verloren. Und das Spiel war phasenweise so schwach, dass es massive Fanproteste gab und Simon Kim, der 2003 runter an die Bank gestürmt ist zu Gunnar Leitborg, hat dann den umgekehrten Weg gemacht, kann ich mich noch gut dran erinnern. Er kam von seinem Platz unten nach oben zu dir und hat sich neben dich gesetzt im Drittel, um mit dir das Gespräch zu suchen. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Und falls ja, um was ging es da?
Ja, das wollte nur Herr Kim erklärt sein. Herr Kim war ein Sportsfan durch und durch. Der liebt Fußball. Aber jede andere Sportart, Boxing, Damenfußball, der hat alle Sportart geliebt. Das hat er nur nicht verstanden, warum und wie wir spielen. Und er war bei mir. Und beim Spiel bin ich ganz ehrlich nicht so ansprechbar. Ja. Und da möchte ich mit niemandem sprechen. Der hat dann versucht zu fragen. Der hat ein bisschen zu viel Fragen gestellt. Dann habe ich gesagt, dass wir dann auch morgen da durchsprechen können. Und das wollte nicht morgen. Und habe gesagt, das geht nicht jetzt. Wir müssen das alles anschauen und eine Lösung finden. Das hat er so ein bisschen verstanden und der war okay damit, aber das war so eine so sag mal, eine Tiefe, dass man in einer Meistersaison durchgehen muss. Und das kommt darauf an, wie du aus der Tiefe kommst. Und da sind deine Trainer gefragt, da sind deine Spieler, deine Leaders gefragt, wie man da rauskommt. Aber dieses Spiel kenne ich mich gut erinnern und wir sind aber gut rausgekommen natürlich mit der Meisterschaft ist der Krönung.
Ja. Stand die Entlassung von Rico Rossi damals schon irgendwie im Raum? Habt ihr darüber nachgedacht, zu sagen, okay, wir müssen vielleicht den Trainer wechseln, damit wir die Wende schaffen?
Nein, das sag mal, ich bin ein Fan davon, einfach Trainer da zu unterstützen und da sind die Stärke als Club, wo man einen Trainer unterstützen, schlechte Zeit. Da kennt jeder da, wenn das Gute geht, hurra, hurra, das ist wunderbar, alles. Aber das ist, wenn jeder Verein kriegt eine Tiefe. Ist halt so, mit so vielen Spielen und so lange, eine Saison ist sehr, sehr lange. Aber das kommt daran, wie du das magst und unterstützen, stabil zu bleiben. Der Beruf habe ich persönlich auch, dass ich nicht Trainer unbedingt entlassen möchte, weil die Schuld war immer für mich auf mich als Eigentümer, Besitzer, Manager habe ich immer die Verantwortlichkeit selbst übernommen und nicht versucht wegzuschieben oder schön zu reden.
Aber was ist denn passiert? Wie war es denn möglich, da zu diesem Zeitpunkt diese Wende zu schaffen? Was ist intern passiert? Du hast die Leader angesprochen, die Trainer. Was ist passiert, damit man dann gesagt hat oder sich in diese Verfassung gebracht hat, dann tatsächlich die Meisterschaft zu holen?
Ich glaube, dass unsere Jungs ein Signal selber hätten bekommen müssen, dass wir das auch schaffen können. Und ich glaube, das war das erste Spiel in Frankfurt. Damals hätte Rico auch nie aus der Viertelfinale, glaube ich, gekommen. Und der war auch selbst unsicher, wie das geht. Natürlich ist alles Neuland. Und ich glaube, dass wir einfach in Frankfurt gewonnen hat, souverän, dass es einen Klick gegeben hat, dass yes, we can, dass yes, wir können das schaffen. Ja. Und wenn jeder glaubt, dass man das schaffen kann, die Ziel oben ist ohne Ende. Und das haben die selbst, die Jungs, ich glaube, weniger Rico oder weniger andere Leute, es war einfach, die Mannschaft hat geschlossen, entschlossen, einfach das zu schaffen. Das ist ein langer Weg, aber da sind zum Beispiel bestimmt, wie Keller, natürlich mit Manu Klinger, Alex Heinrich, die Schlüsselspieler dabei. Und die haben dann das geschafft. Aber das war, ich habe nie nach diesem ersten Spiel in Frankfurt nie das Gefühl, dass wir das nie schaffen. Ich habe auch Bietigheim habe ich nie das Gefühl gehabt. Das war für mich wie ein Locomotive. Das ist so eine Bahn, der läuft und du kannst nicht bremsen.
An dieses Spiel 2 in Frankfurt, da kann ich mich auch noch gerade gut dran erinnern. Also ich weiß auch noch, wenn man es jetzt mal rein taktisch betrachtet, auch noch ein bisschen in die Tiefe geht. Mit Frankfurt hatten wir in der Hauptrunde Probleme. Vor allem, die haben ein sehr gutes Vorchecking gespielt. Und da haben wir hatten da keine Mittel. Wir waren verunsichert beim Spielaufbau immer wieder. Und dieses Vorchecking hat dann in Spiel 1 Frankfurt schon gespielt, aber in Spiel 2 auch nochmal einen Tick aggressiver. Und wir haben es dann aber geschafft, das zu überspielen, schneller zu spielen über lange, lange Pässe. Und damit haben wir sie komplett auseinandergenommen. Das heißt, dieses taktische Mittel, das Tscherno damals gegen uns hatte mit diesem Vorchecking, das hat Rico, war in der Lage, die Mannschaft so hinzustellen, dass sie in der Lage war, eben das damit kein Problem zu haben mit diesem Vorchecking. Und das war wahrscheinlich der Kern, dass man also Frankfurt auch gebrochen hat. Die waren ja danach in Spiel 3 und Spiel 4 waren die ja erledigt im Grunde. Und wie du schon sagst, dann war das Selbstvertrauen wahrscheinlich da. So, also wir können nicht nur Frankfurt schlagen, sondern wir können hier den Meistertitel holen auch. Ne?
Genau, das ist so eine Taktikänderung. Da kennst du und musst du nicht irgendwie, dass jeder weiß, was du machst und du was änderst. Und natürlich, jeder muss dann glauben, dass die Änderung da Schlüssel zu Sieg ist. Und das hat der Rico gut hinbekommen. Und letztendlich, die Spieler auf dem Eis sind verantwortlich für alles und das haben die auch super getan.
Genau, es gab dann im Halbfinale eine relativ enge Serie gegen Ravensburg. Das erste Spiel in Ravensburg gleich den Break geschafft und dann die Heimspiele gewonnen. 4:2 im Halbfinale und dann im Finale 4:0 gegen das damalige, ja, absolute Top-Team, die Bietigheim Steelers mit Kevin Godet als Trainer. Ja, welche Erinnerungen hast du auch an diese Steelers-Serie? Weil das waren ja echt auch, das vierte Spiel war dann relativ klar, aber die ersten drei Spiele waren ja auch super eng.
Ja, das ist damals waren die Mannschaften, die haben auch mit einem sehr kleinen Kader, das haben wir oft gesprochen, das müssen wir ausnutzen. Wir haben das auch mit Collins gehabt, wo wir ihn überspielt hat und dann zum Schluss hat er kein Benzin in der Tank.
Eine Saison davor war das, ja.
Genau,
Ja.
und da haben wir einfach gelernt davon die attackiert, die haben dann mit vier Verteidiger und mit zwei Stürmerei gespielt, musst du dann attackieren. Das haben wir getan. Und das Spiel in Overtime in Bietigheim war auch ein Signal. Da hat Jamie McQueen hat ganz schlecht gespielt und Rico hat ihn dann in der Kabine konfrontiert und er war total pissed off. Und dann hat er das Overtime-Winner geschossen. So solche Spieler, Gamebreaker, so wie Jamie, musst du haben in solche Spiel. Aber ganz ehrlich, der beste Spieler von uns, Marcus Keller, hat vom Spiel 1 bis Finale hervorragend gespielt, war MVP. Und das ist auch der Schlüssel zu Erfolg, ist, wenn deine Torhüter top spielt. Und das hat er auch getan.
Nach diesem Sieg in Spiel 4, ich habe dich selten so euphorisch und so gelöst gesehen mit dem Pokal. Du hast dann Skates angezogen, Schlittschuhe angezogen, bist aufs Eis und bist mit dem Pokal, mit der Mannschaft, mit dem Trainer die Ehrenrunde gefahren. Hast du dir das vorher überlegt oder war das eine spontane Idee oder hattest du ein Vorbild dafür?
Ja, ich habe Vorbild, das ist Scotty Bowman. Well, Scotty Bowman hat in Detroit Meisterschaft und er hat Skates angehabt. Und da habe ich gedacht, wenn ich irgendwie was gewinnen, das werde ich auch tun, weil ich habe das auch super gefunden. Und so ganz ehrlich, ich habe gesagt auch zu Rico, wenn wir gewinnen, dann mache ich die Schlittschuhe an. Und der hat das nicht geglaubt und dann habe ich aber den Schlittschuh irgendwie versteckt, da will ich keiner zeigen, dass wir waren sicher, dass wir gewonnen hat. Und das war ein cooles Gefühl, mit dem Pokal auf den Eis zu
Ja.
gehen. Und glaube, da hat die Jungs auch gut gefallen.
Ja, das glaube ich auch. Es kam extrem gut an, auch beim Publikum. Also war eine richtig schöne Szene. Gibt es viele Fotos von. Ja, die Meisterschaft 2016 war im Grunde ja rein sportlich betrachtet der Höhepunkt der zweiten Huskies-Ära von dir. Und danach konnten die Teams diesen Erfolg nicht mehr wiederholen. In den Spielzeiten danach scheiterte man im Halbfinale bzw. im Viertelfinale jeweils an den Löwen Frankfurt. Wie hast du diese Zeit, diese 2 Jahre dann im Nachhinein betrachtet? Also hast du akzeptiert, dass es Teams gab, wie Bietigheim oder auch Frankfurt, die einfach auch einen höheren Mannschaftsetat hatten, die einfach mehr Potenzial hatten, um Richtung Meisterschaft zu gehen?
Nee, das habe ich immer gedacht und geglaubt, dass wir das auch schaffen können. Wir haben anderes, die Mentalität wie damals in 2000, sag mal 2000, 1999, 2000, 2000, 2001. Das war so immer die Überraschung. Da waren wir so zu die Pferd, der von hinten gekommen ist. Und wir haben das anderes jetzt. Wir haben gesagt, wir sind die Pferde, da vorne sind und wir müssen das schaffen. Die anderen Mannschaften schlafen nicht. Die haben auch sehr gute Arbeit gemacht. Denke ich, dass wir auch mit dem halten können und spielen können. Und das war immer unser Ziel, Meisterschaft. Immer.
Du hast dann im Sommer 2017 den Vertrag von Rico Rossi um 3 Jahre verlängert. Das ist für einen Trainer, würde ich jetzt sagen, eine relativ ungewöhnlich lange Vertragsdauer. Warum hast du dich dafür entschieden, für diese 3 Jahre? Und es gab ja trotzdem auch schon so dieser Zeit kritische Stimmen bei den Fans im Umfeld. Wie hast du das wahrgenommen? Hat das für dich irgendeine Rolle gespielt?
Ja, das war für mich, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat. Und das ist eine Sache, wo wir stabil, Trainer sind sehr, sehr Schlüsselposition, logisch, auf der Mannschaft. Und war überzeugt, dass er das auch hinbekommen kann und schaffen. Hat er, wie gesagt, gute Leistung gebracht und möchte auch ihn belohnen für seine Tätigkeit. Und das haben wir so entschieden.
Aber es gab ja da auch zumindest Gerüchte zu der Zeit, dass auch gewisse Spieler mit Ricos Art, wie er mit den Spielern auch umgegangen ist, dass viele Spieler mit dieser Art nicht so gut klargekommen sind. Hast du diese Stimmen auch wahrgenommen? Also stimmte das? Oder wie hast du dein Ohr in die Mannschaftskabine gehalten? Wie hast du da den Kontakt gehalten?
Habe ich immer mit den Spielern gesagt, dass wenn du was zu mir sagst, das sage ich zu Rico. Vom Anfang an. Das heißt, ich will die Meckerei nicht hören. Und wenn die Probleme mit Rico oder Trainer haben, die sollte direkt an ihn. Ich bin nicht einer Vermittler in der Beziehung. Und das war viel Ruhe. Ich glaube, dass das gibt so wie. Wenn du Brot kaufst in Rewe-Markt, ein Ablaufdatum drauf, das hat jeder Trainer auch, irgendwann ist das abgelaufen. Und dieser Weg, wie Rico war, der hat sich auch als Trainer geändert, für mich. Nicht in einem positiven Weg, das habe ich auch gemerkt. Natürlich habe ich eine der anderen Spieler, die ich voll respektiert hat. Haben die mich angesprochen, aber ich habe immer das so analysiert, in was für Winkel die das aus Blickwinkel, die das angehen und das hat dann zum Schluss einfach, das war, die Musik hat nicht mehr gestimmt, ne? Der ist einfach der Mannschaft da verloren und dann musst du dann habe ich auch die Entscheidung getroffen.
Genau, das war dann im Jahr 2019 im Herbst. Aber ich will, bevor wir dazu kommen, noch zu einer anderen Personalie kommen. Und zwar im Herbst 17 war das dann, da ist der mit der Verpflichtung von James Wisniewski auch ein echter Coup
Ja.
gelungen. Also der hat ja deutschlandweit Schlagzeilen gemacht, dass ein Typ wie James Wisniewski in die zweite Liga nach Kassel gekommen ist. Wie kam es dazu? Wie war das möglich überhaupt?
Ja, das war ein bisschen verrückt. Der ist aus der NHL. Der hat so eine 5 Jahre Vertrag mit Carolina abgeschlossen. 5 für 45 Millionen. Und der hat einen Buyout bekommen. Wollte unbedingt auf die US-Nationalmannschaft in Olympia mitspielen. Und da habe ich durch meine Connections gehört, dass er auf den Markt kommt. Und jeder hat gesagt, du bist Baller, der kommt nie nach Kassel, der kommt nie in der DEL2. Ich sagte, ja, warum nicht? Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, nein, der hat Angebote aus der Schweiz und aus Österreich in der ersten Liga, aus der KHL. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, mehrmals, auch seine Agent, Conference Calls und so weiter. Und dann hat er ein bisschen Interesse da gezeigt. Ja, vielleicht. Wie ist die Struktur? Wie läuft es? Wie ist Kassel? Da wollte alles wissen. NHL-Spieler fragen viel, ist auch wichtig. Und dann, ich habe nicht negativ gegen andere Mannschaften oder Liga. Ich habe nur gesagt, das ist die beste Möglichkeit, dass du spielst auf der USA-Mannschaft. Das ist unser Ziel, wenn du hier kommst, dass du da spielst. Und das war hin und her und Geld war auch keine große Frage mit ihm. Und dann hat er entschieden, uns zu kommen. Dann habe ich 5, 6 Anrufe von Trainer, von anderen Ligen. Wie hast du das geschafft? Ja. Natürlich habe ich das nie gesagt. Und dann ist er hier gekommen und er war auch so eine, sag mal, ganz seltene Spieler, was man bekommt in Deutschland und vor allen Dingen in der DEL2. Hm.
Rico hat sich über ihn positiv geäußert. Er hat gesagt, das Wissen, das er hat, das er in die Kabine mit reinbringt, das ist unfassbar. Also auch rein eishockey-technisch hat die Kabine davon zunächst zumindest profitiert. Aber er wirkte ja zumindest, also er wirkte ja nicht ganz fit. Also wie habt ihr das gemacht, ihm ein Fitnessprogramm aufgelegt oder wie habt ihr das mit ihm gemacht?
Ja, der wollte unbedingt auf die Nationalmannschaft, das war sein Fokus, das haben wir auch gewusst. Und der kann nur fit sein, wenn er spielt und wenn er weg vom Eis trainiert. Der hat auch, das Nightlife auch genossen. Mhm. Und viele Sachen sind gesagt, was nicht stimmen, aber ist halt so. Aber der ist ein Eishockeyspieler. Wir haben ihn trainiert, individuell. Der war auch nicht nominiert für den Deutschland Cup. Und der wollte aufhören. Ich war in Berlin. Ich wollte einen Tage frei haben. Und dann hat mein Telefon angefangen, Rico, und der will weg. Und bla, und dann habe ich mit ihm gesprochen. Dann habe ich auch mit Chris Chelios gesprochen und ein paar andere Leute und habe ihn beruhigt, dass die Deutschland Cup nicht einfach der Mannschaft, der in der Olympiade spielt. Das musste er das wissen. Und jüngere Spieler werden dann eingesetzt und dass die Erfahrung sammeln kann. Und dann irgendwie ist er beruhigt und hat er bei uns geblieben. Und dann letztendlich ist er auf die Olympiade nominiert, hat ein Tor geschossen, war fit. Alles cool.
Ja, also ich hätte ehrlich gesagt nach den ersten Spielen nicht gedacht, dass es für ihn für Olympia reicht, weil er hat natürlich, also im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Stand, hat er wirklich spielerisch die Liga, dominiert, kann man schon fast sagen. Er ist zum Verteidiger des Jahres gewählt worden. Aber vom Läuferischen habe ich gedacht, das ist bei Olympia nochmal ein ganz anderes Niveau, das kann nicht funktionieren. Es hat funktioniert, er ist nominiert worden. Aber dann war es so von außen betrachtet so, dass man das Gefühl hatte, in dem Moment, wo er die Nominierung in der Tasche hatte, hat er auch so ein bisschen vom Engagement her nachgelassen. Hast du das genauso gesehen oder siehst du das anders?
Nee, ich sehe das genauso. Das Problem ist, dass er wollte sich nicht verletzen.
Ja.
Das ist, was er, der sollte sich vorbereiten und Spielpraxis ist die beste Vorbereitung, aber der hat so ein bisschen versucht, sich selbst zu schonen. Das ist nicht gut, war nicht gut für uns, aber das war der Tatsache. Aber hast du recht.
Okay, das zu James Wisniewski. Der hat dann auch seine Karriere beendet nach Olympia. Wir blicken mal auf die Saison 2018-2019. Das war möglicherweise so sportlich so ein bisschen so ein Tiefpunkt. Platz 7 ist immer noch in Ordnung. Also wenn man sieht, wie andere Mannschaften so über 10, 12 Jahre performen, ist, wenn man sagt Platz 7, das ist immer noch in Ordnung. Die Saison, da war Rico weiterhin Trainer. Das war die Saison, wo ich Pressesprecher war bei den Huskies. Ja, okay. Ausgerechnet die Saison, da ging es bergab. Also wenn du einen Schuldigen suchst für die Zeit, dann
okay.
Ich bin verfügbar.
Gerne. Zweifel.
Na ja, okay, machen wir es so.
Problem.
Lassen wir es so stehen. Nein, also der Start lief auch ganz gut in die Saison, aber im Oktober ging dann fast gar nichts mehr und dann gab es ein Heimspiel gegen Kaufbeuren, 0-1 Niederlage, wo der Heuboden gegen Ende fast geschlossen die Plätze verlassen hat. Also da gab es einen massiven Protest und 2 Tage später hat man zwar in Dresden wieder gewonnen, aber Rico Rossi wurde dann eben nach diesem Spiel von seinen Aufgaben als Trainer zumindest entbunden. Er wurde dann Sportdirektor, aber als Trainer sollte er nicht mehr weitermachen. Was viele damals gewundert hat, warum wurde er nach einem Sieg entlassen? Also ging es insgesamt um die Entwicklung, sodass dieser Sieg in Dresden im Grunde keine Rolle mehr gespielt hat? Oder was war der Grund dafür, dass Rico nach einem Sieg entlassen wurde?
Ja, es war nicht Sieg oder Niederlage, das ist allgemein. Die Entscheidung hat schon gefallen. Das war ein guter Punkt, wo er nicht ins negative Sinn nicht mehr Trainer war. Es war auch menschlich gedacht für ihn. Ich wollte ihn auch dabei behalten, dass er auch fachlich uns helfen könnte, auch mit neuen Trainern. Der war bereit, das zu machen. Dann die Entscheidung war vorher gefallen. Als er dann entlassen war, das war keine massive Cut, weil er auch bei der Mannschaft geblieben hat als Manager und war für mich die richtige Entscheidung.
Zu spät vielleicht im Nachhinein? Weil du hast vorhin von einem Ablaufdatum gesprochen. War das Ablaufdatum vielleicht schon überschritten bei Rico?
Ja, im Nachhinein bestimmt, aber zu diesem Zeitpunkt, ich habe gedacht, das war der richtige Zeitpunkt.
Okay. Es kam dann zunächst Bobby Carpenter als Nachfolger, relativ glücklos war, ist Ende Dezember auch wieder gegangen und zwischenzeitlich wurde dann auch Tim Kehler verpflichtet, zunächst mit Carpenter zusammen. Und Kehler hat es dann geschafft, das Team immerhin auf Platz 7 zu führen. Bei mir war es zwischenzeitlich so im Januar, Februar, ich hatte echt Angst, dass wir auf den Playdown-Platz rutschen. Und wenn du Playdowns erst spielen musst, vielleicht mit einer Mannschaft, die nicht so richtig zusammenpasst, ist auch immer gefährlich. Hattest du diese Angst, diese Befürchtung auch?
Absolut. Absolut habe ich. Deshalb haben wir dann, ich habe dann mit Bobby Carpenter, habe ich mit ihm mit Toronto Maple Leafs gearbeitet. Und natürlich ist es unglaubliche Spiele gewesen, hat auch viel Erfahrung als Trainer. Aber ich habe auch gedacht, das war eine gute Kombination, wo Bobby hat gesagt, dass er nur ein Jahr bleiben würde. Dann habe ich da mit Tim ihn geschätzt in Frankfurt und was er in Österreich gemacht hat und habe ich gedacht, das war eine gute Zusammenarbeit, so ein Trainer 1 und 1A, aber was da passiert ist, dass es einfach nicht fair gegenüber den Spielern gewesen, die haben nicht gewusst, wer der Haupttrainer war oder wer der Vize war und wobei die beiden professionell miteinander umgegangen sind. Und das musst du einfach eine Nummer 1 Trainer haben. Und das war dann für mich zukünftig die Entscheidung, mit Tim zu gehen. Da habe ich mit Bobby lange gesprochen. Das hat er auch verstanden. Und dann sind wir unseren Weg gegangen und mit Tim weiter. Und das war die richtige Entscheidung.
Ja, genau. Ihr habt dann zum Beispiel einen Spieler geholt, Sebastian Silvestre, wo ihr klar gesagt habt, der ist nicht da zum Verteidigen, sondern der ist da, um Tore zu schießen. Jetzt mal ganz allgemein, nicht nur auf Silvestre direkt bezogen, sondern auf so einen Spielertypen wie Sebastian Silvestre. Das war ja natürlich einer, der hochtalentiert war, also der die Gegenspieler quasi verarscht hat teilweise mit seiner Art, wie er gespielt hat. Aber er war auch ein Egoist und solche Spielertypen muss so eine Mannschaft natürlich erstmal verkraften. Wie beurteilst du solche Spielertypen? Also du als Manager, wann sagst du, jetzt brauche ich so einen und wann sagst du, jetzt lasse ich so einen lieber raus aus dem Team?
Ja, ich liebe Spiele so wie ihn, weil einfach eine Torschütze muss ein Egoist sein. Wenn du nicht egoistisch bist, bist du kein Torjäger. Wir haben da zu diesem Zeitpunkt für die Fans was gebraucht, dass wir nicht diese Spielweise so wie Rico gemacht hat, erfolgreich auch, aber das war extrem defensiv und diese Blitzspieler, diese Gamebreaker hat uns gefehlt. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, ihn zu bekommen. Ich meine, der ist das erste Mal in der Kabine gekommen mit großer Cowboy-Hood. Ich mag auch Cowboy-Hood, aber der ist in der Kabine gekommen und das war alles in Ordnung für ihn. Und der hat eine ganz andere Persönlichkeit, hat nicht jeder ihn gemocht, aber das war, glaube ich, ihm absolut egal. Und auf dem Eis, der war, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr talentierter Spieler. ein Gamebreaker, der hat Spiele, der hat was versucht, der hat versucht, den Verteidiger auszuspielen.
Was Ungewöhnliches, ne?
Genau, ja. Und das ist nicht schief, der schießt die Scheibe tief rein und vorchecken. Der hat versucht, 1-1 gegen Verteidiger zu spielen. Und der war für mich einer von den talentiersten Spielen, was wir in Kassel gehabt haben.
Mal ein komplett anderes Thema. Erstmal im ersten Schritt weg vom Sport. Eine Frage: Weißt du, wer der schlechteste Verlierer ist, den ich kenne?
Ich.
Ist falsch. Das ist mein ältester Sohn. Das ist
ach
der
so,
schlechteste Verlierer.
I love your son.
Aber noch eine Frage: Weißt du, wer der zweitschlechteste Verlierer
ich.
Ist? Ja, natürlich.
There you go.
Ganz genau.
Yeah.
Ganz genau. Also, das ist ein Thema, das muss ich einfach ansprechen. Ich hoffe, du machst mit. Ich hoffe,
ja,
du
natürlich.
Machst mit. Weil ich habe auch in meiner Tätigkeit, also zu mir muss ich jetzt nochmal gerade sagen, diejenigen, die es nicht wissen, ich war im Medienteam tätig, ab 2014 dann auch, wo du dann wieder eingestiegen bist, war ein Jahr eben Pressesprecher. Und ich habe relativ schnell in der Zeit, wo du wieder angefangen hast, gelernt, dass man dir vor allem nach Niederlagen schon eher aus dem Weg gehen sollte. Denn wenn man dich auf dem falschen Fuß erwischt hat, dann lief man schon Gefahr, mindestens mal einen Kopf kleiner oder kürzer gemacht zu werden, egal ob man schuld war oder nicht. Das hat für dich keine Rolle gespielt. Du,
genau.
du hast dann in diesem Zustand, in diesem emotionalen Zustand, hast den gebraucht für dein, als Ventil, um deinen Druck loszulassen. Und das deckt sich auch mit, ich sag mal, Erzählungen oder Stories von Mitarbeitern oder auch von Schiedsrichtern, die du im Grunde aufgesucht hast während dem Spiel, um mal an die Neutralität, in aller Ruhe an die Neutralität zu appellieren bei den Schiedsrichtern oder auch manche Mitarbeiter, die gesagt haben, mit Joes Art ist schwierig, mit ihm klarzukommen. War dir immer bewusst, dass diese emotionale Art des Umgangs mit anderen nicht bei jedem gut ankommt und dass sich manche Personen oder auch ehemalige Mitstreiter vielleicht aufgrund dieser Art und Weise von dir auch abgewandt haben und gesagt haben, mit Joe auf diese Art und Weise komme ich nicht klar?
Ja, das ist legitime sportlich. Das ist geschäftlich was anderes, aber im Sport mit Verlieren und sowas, das ist schwer, mich zu vertragen. Mein ganzes Herz und Seele ist da drin. Ich bin geschäftlich ganz anderes. Viel mehr neutral und die Niederlage sind anderes. So diese sportliche Seite, ich habe da mit Schiedsrichter und sowas, vielleicht man wechselt die DEL-Zeiten mit DEL-2, da habe ich einfach viel weniger, zu tun in DEL-2 als in DEL-Zeiten. Das war ganz andere Zeiten. Wo Trainer mit der Schiedsrichter gezankt hat oder der Hans Sach hat das Tor aufgemacht und sein erster Schritt war auf dem Eis und so weiter und so fort. Ich bin mit Mitarbeitern immer respektvoll umgegangen, meiner Meinung nach, und sportlich und auch in der Geschäftsstelle oder irgendwas geschäftlich war das eine ganz andere Welt für mich. Das hat eine mit der anderen nichts zu tun.
Okay. Also du hast dann auch nicht versucht, das irgendwie dich zu hinterfragen oder mal zu überlegen, okay, kann ich da irgendwas ändern, dass ich diesen Umgang anders mache?
Ja, natürlich. Oder gewinnen.
Okay, nein, ich meine jetzt dieser Umgang mit Mitarbeitern. So in
ja,
Bereich
ich meine, das ist ein bisschen da übertrieben, möchte ich sagen.
Okay.
Ich glaube nicht, dass ich da nicht umging. Ich war, das war, kommt da Wand für Spiel und da brauche ich, meine, das ist genauso wie Trainer oder Spieler, die brauchen so ein bisschen Zeit, runterzukommen. Bist du voll aktiv da drin? Und ich glaube, das ist so ein bisschen mehr gesagt, als es wirklich ist. Aber natürlich habe ich Emotionen immer gezeigt. Aber die Emotionen zu zeigen, ist nicht schlecht.
Na, ja. Mir ist da ein Vergleich eingefallen, der ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber Uli Hoeneß, der Manager, jahrelang Manager beim FC Bayern, der hat mal sinngemäß gesagt, der FC Bayern ist mein Baby. Und wenn jemand mein Baby angreift, dann bin ich wie eine Löwenmutter. Dann versuche ich immer, mein Baby zu beschützen. Passt dieser Vergleich zu dir und dem hast du es auch?
Ja. Natürlich, weil das ist halt so. Und du damals, in 99, ist eine andere Zeit als 2014. Aber in 2014 bist du so ab 2017 Eigentümer, bist du Besitzer, alles und der Mannschaft. Das ist dann dein Baby. Und ich schütze mein Baby, ich schütze die Fans in Kassel, ich schütze die Sponsoren in Kassel. Da haben wir auch Fans, die nach Landshut gegangen sind, und da sind Probleme und Anzeigen und so. Da habe ich auch dem unterstützt und hinter dem gestanden. Wir haben auch Spieler, die Fans attackiert haben im Spiel. Und da habe ich auch die Spieler unterstützt und verteidigt und gemacht, was wir machen. Da sind auch vielleicht in der Presseteam oder irgendwie was da passiert, dann habe ich die auch unterstützt. Das ist einfach von dir, und ich weiß und ich schätze auch damals, was die ehrenamtliche Presseteam inklusive die ganze Ordner, was die alles für die Verein gemacht und jetzt machen. Das ist, glaube ich, unterschätzt. Und da musst du hinter dem auch stehen, wenn einer kommt und sagt, der Ordner hat mich das und das gemacht, dann musst du dann eine Entscheidung treffen. Aber da habe ich immer hinter die Ordner auch gestanden, oder ohne die geht auch nicht. Mhm. So teilweise, sag mal, anderes überlegt, auf alle Fälle, aber nie das Zweifel, dass ich die Nähe zu mir verteidigt hat. Das werde ich immer machen.
Mhm. Okay. Wir gehen wieder weg vom Menschlichen auf das Sportliche wieder zurück, und zwar die Saison, also 2019, Platz 7, Pre-Playoffs raus gegen Krimmetschau, und Tim Kehler blieb Trainer, und ihr habt vor allem die Verteidigung dann zu der neuen Saison umgebaut. Da war da ein Spencer Humphreys, ein Mario Scalzo, Dennis Cheverin, Stefan Dramm, das waren alles lauf- und spielstarke Verteidiger von hinten heraus. War das eine bewusste Entscheidung, auf diese Spielertypen dann zu setzen, die von hinten wirklich pushen können und anschieben können?
Ja, auf alle Fälle. Da musst du dich immer ändern, da relevant zu sein, ob das Geschäft ist, ob du als Vater, da musst du auch ändern sein. Und das habe ich bewusst gemacht. Damals mit Scalzo, seine Lauffähigkeit, Überblick, der war auch älterer, aber hat uns gut gepasst mit Dennis Chevron, der war auch so ein bisschen Stürmer und Verteidiger. Dann hat er gesagt, er will Verteidiger sein, und mit seiner Lauffähigkeit und seiner Stärke hat er auch gut gepasst. Da sind mit Tram haben wir ihn aus der Oberliga genommen, und das haben wir oft gemacht, Oberliga. Das hat nicht jeder gemacht, das war nicht Mode damals, aber haben wir das trotzdem mit Hundacker und mit Tram und anderen Spielern, sehr erfolgreiche Burns aus der Oberliga genommen. Das haben wir auch gescoutet, gemacht, getan und gezeigt. Das war eine gute Entscheidung.
Die Saison, die war dann wirklich stark, 19-20, starker zweiter Platz. Und ich fand das vom Eishockey her, das war so erfrischend, weil du einfach dieses weg von diesem, naja, ein bisschen destruktiven Hockey weg war, sondern auch offensiv und kreativ.
Genau.
Also das hat wirklich Spaß gemacht, dann auch einfach zuzuschauen. Du hast die Zuschauer dann wieder mitnehmen können, und dann kam Corona im Jahr 2020 im Frühjahr. Die Saison wurde abgebrochen, und die folgende Spielzeit wurde dann im Grunde komplett ohne Zuschauer gespielt. Finanziell für euch sicherlich eine Herausforderung. Ihr standet natürlich als Sportclub nicht alleine da. Es war in ganz Deutschland oder in ganz Europa waren alle Sportclubs im Grunde betroffen, die ohne Zuschauer klarkommen mussten. Aber wie seid ihr durch diese Phase gekommen, rein finanziell?
Ich bin durch die Phase gekommen mit den Mitarbeitern und Arbeiterinnen. Unwahrscheinlich viel gemacht, getan. Wir waren eine kleinere Mannschaft, hinter der Mannschaft. Alle mitgemacht. Ich habe auch Geld, selber Geld verzichtet an der Zeitpunkt, weil das geht letztendlich offen finanziell. Deine Statement, dass es geht andere Clubs, eigentlich teilweise stimmt, aber wir waren und sind, oder damals waren wir einer von den wenigsten, die selbst die Halle gehabt hat. Mhm. Und die Stadt die Halle gehabt hat, das war natürlich leichter auf Nebenkosten, auf andere Kosten zu verzichten, aber wir mussten bezahlen alles. So ein massiver Dank an die Sponsoren, die auch treu und loyal geblieben hat. Gespräche, niemand hat gesagt, ich will mein Geld zurückhaben oder kein Geld bezahlen. Ohne die Sponsoren zu diesem Zeitpunkt haben wir das auch nicht geschafft. Und auch dank dem Team, hinter dem Team, Spieler hat auch auf Geld verzichtet. War schwer zu erklären. massiv geholfen hat, ist René Rodorisch von der DEL2. War ich auf dieser Kommission, haben wir intensiv gesprochen, Wege gefunden, damals mit Test gemacht. Und ein Test muss in der Hälfte von 24 Stunden zurück und vielleicht fährst du nicht weg sonntags. Und was da alles abgelaufen ist. Und Manu Klinge, unwahrscheinlich gute Arbeit gemacht. Der hat es selbst in der Hand und alles übernommen vom Testen, wie und wie das geht und wann das macht und wo. Und der Manu hat auch eine große Rolle gespielt in der Zeitpunkt, dass wir erfolgreich durchgekommen waren. Das war Neuland, extrem Emotion. Wir haben Spieler da vom Ausland, die natürlich nach Hause möchte. Was will ich hier, wenn ich was passiert und ich bin nicht zu Hause? Wir haben andere Spieler, die einfach zurückkehren in ihre Heimat möchte. Und das war schon schwierige Zeit, nicht nur für uns, für jeder. Aber wenn du eine Halle alleine hast, natürlich ist es doppelt so viel. Aber das haben wir auch geschafft.
Schwierige Zeit, die Unterstützung durch die Sponsoren hast du angesprochen. Die haben ja quasi auf eine Gegenleistung verzichtet. Es waren keine Zuschauer in der Halle, die deren Werbung sehen oder so. Aber die haben gesagt, wir zahlen trotzdem. Und die Fans, teilweise haben wir das ja auch gehabt, dass Fans gesagt haben, okay, wir haben eine Dauerkarte gekauft, aber wir spenden die Dauerkarte. Ich sage nicht, ich will mein Geld zurück, weil ich nicht zu den Spielen gehen kann, sondern auch Fans haben quasi als Spende die Huskies unterstützt, mehr oder weniger.
Ja. Das ist richtig und das meine ich natürlich auch, dass ohne die Fans hat das auch nicht, wir haben das auch nicht durchgeschafft. Wir haben dann dieser Dilemma mit Dauerkarten, natürlich haben Fans das Geld zurückbekommen, haben wir auch zurückbezahlt. Aber die haben auch uns unterstützt und einen Weg gefunden. Das war der Fans, der Sponsoren, der Mannschaft, unser Team im Hintergrund alle zusammen gehalten und das durchgeschafft. Weil der hat nie gewusst, wie lange geht es, ob da eine Lösung gefunden ist, wie geht es und zum Beispiel so. Das war eine extrem schwierige Zeit, durchzukommen, aber das haben wir geschafft.
Habt ihr geschafft, genau. Schwierige Zeit. Gab es dann auch, schwierige Zeit ist fast noch untertrieben, eigentlich mal wieder ein Drama. Die Kasseler Eishockey-Geschichte ist ja von Dramen irgendwie so ein bisschen gekennzeichnet. Und was Ähnliches spielte sich ja dann auch im Frühjahr 2021 ab, die Saison 2021. Da waren Spieler dabei, Joey Coulson war dabei, Troy Rutkowski, damals Top-Verteidiger der Saison, Brad Cameron, Philipp Cornet, Lukas Laub, Vinny Saponari kam dann später noch zum Team. Am Ende souveräner Platz 1 und dann kam diese Finalniederlage Best of 5 gegen die Bietigheim Steelers. Da haben die Huskies 2-0 geführt in der Serie und in den anderen drei Matchballspielen sozusagen immer mit einer Führung ins letzte Drittel gegangen. Und trotzdem haben die Huskies es nicht geschafft, den Meistertitel zu holen und aufzusteigen. Kannst du dir heute mit über 4 Jahren Abstand erklären, was ist da schiefgelaufen? Warum hat es nicht gereicht?
Das ist so genauso wie uns in 15, wo wir entschieden haben, dass wir gewinnen. Das hat auch Bietigheim. Vergesst nicht, der Bietigheim hat die beiden Torhüter war weg. Der erste und zweite. Der mit der dritte Torhüter gespielt. Der hat sein direkter Torhüter-Schlüssel in Playoffs. Und der hat nie diese Form wiedergefunden. Aber wir haben einfach dieses Spiel 7, das ist auf einmal auf 5 Spiel gekürzt. 2-0 geführt, da haben wir jeder, nicht ich, aber viel, schon alles Parade organisiert und was machen wir, wenn wir gewinnen hier und was machen wir, wenn wir gewinnen hier, das war einfach, glaube ich, arrogant von uns, dass wir so regiert haben.
Ihr wart euch zu sicher, also nicht du, viel, aber insgesamt. Ja.
Genau, ich war nicht sicher und das war einfach der leider, wie das gegangen ist. Und du in Spiel 5 in der Best of 5 oder Spiel 7 in Best of 7, das kann alles passieren. Und wir hatten einfach, das war aber brutal in der, mit Körper und da war keine Strafe. So im letzten Drittel da abgepfiffen. Ich glaube, da hat ein bisschen anderes ausgehen können. Aber der hat gesagt, die Spieler entscheiden das Spiel, das ist, was die Fans möchten und die haben entschieden und haben verdient gewonnen.
Genau,
das war schmerzhaft, ist immer noch, aber man muss die andere Mannschaft Glückwunsch geben und in der Hand geben, in die Augen schauen. und Glückwunsch geben.
Also, für mich persönlich war das eine Niederlage. 2023 gab es dann ja später auch, das habe ich nicht so als nicht so schwierig empfunden, aber 21, diese Art und Weise, wie man da wirklich quasi kurz vorm Ziel immer wieder in Spiel 3, 4, 5 gescheitert ist, also da habe ich Wochen, Monate gebraucht, um das zu verarbeiten. Das war wirklich
Ich leide immer noch
immer
darunter.
noch, ja. Nochmal ein anderes Thema. 2021 wurde direkt nach Saisonende begonnen, die Halle umzubauen. Und das blieb bis dahin komplett geheim. Sonst hat man ja immer mal so ein bisschen Gerüchte gehört, hier mal was gehört, da mal was gehört, dass was geplant ist. Aber dann mit Paul Sinizin als Partner zusammen habt ihr dann gesagt, so, wir packen es jetzt an. Wie kam der Kontakt zu Paul Sinizin zustande?
Ja, Kontakt war über Manuel Klinge, der hat Paul gekannt und der hat dann gesagt, jeder sollte miteinander sprechen und da ist es zustande gekommen.
Und also auch dieser Plan, dass man sagt, wir nehmen die Eissporthalle und belassen den Charakter, aber modernisieren sie, das war, da wart ihr von vornherein, wart ihr euch beide einig, dass das genauso gemacht werden soll.
Dass allgemein die Halle im Jahre gekommen ist, weiß jeder, da sind auch Sachen notwendig gewesen. Einfach diese 2 Jahre in Corona könnten wir nicht so viel machen. Und natürlich, das war ja immer mein Ziel, das zu machen, wenn wir das machen können. Und jetzt, wie die Halle ausschaut, ist sehr schön.
Genau. Und war das für dich aber auch klar, dass irgendwann, dass du irgendwann einen Partner brauchst, da einen Mitstreiter brauchst, um diesen Schritt zu machen, diesen großen Hallenumbau, um vielleicht auch eine Zukunftslösung auf lange Sicht zu schaffen für die Eissporthalle oder für das Kasseler Eishockey allgemein?
Ich meine, für Kassel Eishockey, das hat Herr Sach an Sach gesagt. Das war der Huskies vor meiner Zeit, Wesen meiner Zeit und nach meiner Zeit wird der Huskies geben. Und das ist so für mich immer wichtig, dass jemand das weitermacht. Und das war mir sicher auch, dass ich das nicht ewig machen könnte. So war der Plan, dass jemand zu finden, der das Eishockey-Mannschaft und der Huskies, dass es auch weiterlebt.
Genau, das ist ja, hat ja dann funktioniert mit Paul Sinizin. Wir schauen nochmal in die Zeit, wo du dann auch noch weiterhin an Bord warst. Die Saison 22, 23 habe ich angesprochen. Bo Schuber als Coach. Spieler wie Max Faber, Steven Zaigo hinten, Christian Keck waren dabei, Joel Lowrie. Dann die jungen Deutschen mit Thomas Reichel, Pierre Preto, Mischkowski. Man ist mit 38 Punkten Abstand auf den Zweitplatzierten Erster geworden in der Hauptrunde. Also man war klar überlegen und dann wieder aus im Halbfinale diesmal gegen Bad Nauheim. Und jetzt wieder die Frage, die ich auch für das Jahr 21 schon gestellt hatte. Wie konnte das passieren? Was war der Grund dafür, dass man dann trotz dieser Überlegenheit in der Hauptrunde an Bad Nauheim gescheitert ist?
Ja, Bad Nauheim hat besser wie uns gespielt. Die haben einfach cleverer. Die haben ein bisschen Puckglück gehabt, das musst du auch haben. Die waren mehr zusammen. Ich glaube, Bo hat 3-mal hintereinander Meisterschaft geholt. Und da waren wir, glaube ich, zu sicher, dass wir gewinnen. Und da kommt dann irgendwie ein Spiel, eine Spielszene, und das ganz schnell umklicken kann. Wir haben immer Nauheim in der Saison gehabt als
Ja.
Angstgegner gehabt. Und die haben besser wie uns gespielt und verdient gewonnen.
Das ist, denke ich, ein guter Punkt, der mir auch in der Analyse danach vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, wenn man die Spiele gegen Bad Nauheim aus der Hauptrunde gesehen hat. Da war ein Spiel ganz klar für Kassel und die anderen drei
In
Spiele waren
Nauheim.
in Bad Nauheim, genau, das hat Kassel klar gewonnen, aber die anderen drei Spiele waren super eng. Und da hat man vielleicht schon so ein bisschen gesehen, das matcht nicht so richtig. Also
Ja.
mit den Bad Nauheimern, da kommen wir nicht so richtig klar, auch wenn man gegen alle anderen Teams dann mehr Punkte geholt hat, ne? Und wie hast du, es gab ja auch dann die Kritik, man habe zu sehr auf vier ausgeglichene Reihen gebaut bei der Kaderzusammenstellung und zu wenig vielleicht in die Spitze investiert. Wie hast du diese Kritik aufgefasst?
Ja, das ist auch richtig. Wenn man eine Mannschaft zusammenbringt, natürlich, man denkt, dass man das alles gedeckt hat, aber in der Zeitpunkt, da haben wir auch Verletzungen gehabt. Das aber jeder, das ist keine Aussage, aber das hat jeder Verein. Aber wir haben dann einfach nicht kompensiert und das war komisch, wie das abgelaufen ist, aber wie gesagt, die haben besser wie uns gespielt.
Also 2023 gescheitert im Halbfinale und dann kam die Saison 23/24, wo man wieder Erster wurde, mit der Bo Schuber zunächst als Trainer, aber nicht so klar wie vorher. Und gegen Ende der Hauptrunde ging die Form eigentlich auch so ein bisschen nach unten. Und war das der Grund dafür, dass ja man, dass ihr euch von Bo Schuber dann getrennt habt und dann kam Bill Stewart als Trainer? Also war da diese Tendenz sozusagen der Grund für die Trennung von Bo Schuber, dass man gesagt hat, ja, wir sind zwar noch Erster, aber die Kurve geht nach unten.
Ja, das haben wir dann gesehen, die letzten 10 Spiele davor, wenn du das anschaust, ergebnismäßig, war auch für uns in einer sehr negativen Richtung. Da musst du Momentum haben, wenn du, sag mal, in Finale kommst, oder natürlich nicht nur Finale, wenn du Playoffs anfangen. Das habe ich nie das Gefühl. Das habe ich auch damals mit Paul oft gesprochen, wegen Trainerwechsel. Da haben wir zusammen entschieden, dieser Trainerwechsel muss passieren. Da habe ich dann Kandidaten gesammelt. Dann haben wir dann entschieden, dann natürlich habe ich alles mit Paul abgesprochen, Bill Stewart zu nehmen. Seine Wurzel, wie heißt das, seine Warts und auch seine Vorteile und Nachteile. Und haben wir dann gemeinsam entschieden, ihn zu holen. Und glaube ich, das war die richtige Entscheidung. Weil wir haben dann Viertelfinale eine schwere gehabt und sind wir durch und wir waren auch, sag mal, nie so sicher. Wir waren so einmal hart, einmal cold und dann sind wir und haben wir das geschafft ins Finale. Also wir waren meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg.
Aber ihr habt euch bewusst zusammen, sagst du, betonst du auch nochmal ganz klar, weil es gab auch Gerüchte, das war ein Alleingang von dir, dass du gesagt hast, Schuber wird entlassen und Stewart hole ich. Ich war quasi, ich hole das nach, was mir 19 Jahre vorher nicht gelungen ist, 2005. Also du sagst ganz klar, das war eine Teamentscheidung. Und der Typ Bill Stewart, der Trainertyp mit allen Vor- und Nachteilen, habt ihr gesagt, das ist genau der Typ, den die Mannschaft jetzt braucht, so einen harten Hund.
Genau. Genau. Und jeder, wenn du das in der Presse schaust, war alle euphorisch, dass er kommt. Natürlich hat er eine Vergangenheit. Das aber bei uns jeder gewusst. Wir haben auch jede Woche mit Bo, Co-Trainer, mit Manu, mit Hugo, wir haben immer getroffen, jede Woche. Und das habe ich auch ins Management gegangen. Da bin ich für Sponsoring zuständig. Ich habe jede Woche mit Derek Dinger getroffen und durch die Woche und was kommt vor für nächstes Spiel, immer abgesprochen zusammen, auch ihm zu helfen, und weil er hat nicht so viel Erfahrung in Sponsoren gehabt. Das haben wir auch gut hinbekommen, aber auch sportlich haben wir auch immer getroffen, habe ich immer mit Paul Sachen abgesprochen und durchgesprochen und die Entlastung von oh, ich meine, ich war zuständig für Sport, muss ich da stehen. Das habe ich auch getan. Aber das haben wir und waren alle involviert. Und die Entscheidung ist da getroffen. Und ich glaube und stehe ich auch dazu, dass es die richtige Entscheidung war. Und auch der Bill war der richtige Trainer zu diesem Zeitpunkt zu haben. Da sind viele Gerüchte und es ist leicht zu sagen, dass er das gemacht hat oder das gemacht hat, habe ich auch Sachen gehört, was da in Regensburg passiert ist und so weiter. Ich habe mit der Geschäftsführer und die zuständig sind, gesprochen und die haben gesagt zu mir, das ist nicht, was kaputt ist, das war nicht, was dreckig ist, was passiert in der Kabine. Normalerweise bleibt in der Kabine, aber bei uns damals ist es leider nicht geblieben. Aber die Report, dass ständig Leute von Regensburg angerufen hat und hat er dem geschlagen oder das Essen auf dem Boden, was passiert ist, ist alles sauber gemacht. Jeder Spieler hat Essen bekommen nach dem Spiel, auf ein Fahrt zurück und fertig. So ist es. Und was da, das ist der Wahrheit, was passiert ist.
Okay. Ja, du hast gesagt, ihr wart auf einem guten Weg. Es stand in der Serie 2:2. Es gab das Spiel 5, wo die Huskies 2:0 auch geführt haben in Spiel 5. Und dann gab es da ein drittes Drittel, wo im Grunde oder im zweiten Drittel ging es schon los mit zwei Gegentoren. Und dann im dritten Drittel waren die Huskies waren im Grunde erledigt. Da ging nichts mehr. Regensburg hat dann das Spiel gewonnen und hat dann auch letztendlich die Meisterschaft geholt. Und zwischen diesen beiden Spielen wurde dann Bill Stewart entlassen. Wie hast du ja, diese Phase und diese ganzen Umstände damals erlebt? War das auch, wenn du sagst, sportlich warst du zuständig, dann muss das ja eigentlich auch deine Entscheidung gewesen sein. Oder wie war das damals? Oder sagst du, ihr habt alles im Team entschieden?
Ja, das Entscheidung war nicht bei meinem Team entschieden. Ich war nach dem Spiel nach Hause gefahren und da habe ich Anruf, war ich in meiner Küche, dass Bill Stewart entlassen war. So, das war alleine die Entscheidung von Paul. Und da war ich nicht mit einverstanden, vor Spiel 6 im Finale Trainer zu entlassen. Und es ist halt die Entscheidung, was er getroffen hat und muss mit der Konsequenz leben.
Okay, also Finalniederlage gegen Regensburg, die waren wahrscheinlich auch in diesem Flow, den die Huskies 2016 hatten. Die waren ja auch eigentlich eher Außenseiter, aber da hat wahrscheinlich auch, es war auch dieser Running Train und diese Lokomotive, die einfach nicht aufzuhalten war. Da hat alles gepasst. Und bei den Huskies hat eben nicht ganz alles zusammengepasst, deswegen hat es mal wieder nicht gereicht. Und ja, für die Huskies war die Saison zu Ende und auch für dich ging dann die Ära. Joe Gibbs ging dann auch zu Ende im ja, Frühjahr oder im Sommer 2024 und du bist ja, mit knappen Worten verabschiedet worden in einer Pressemitteilung. Wie hast du das empfunden? Da, oder wie sehr schmerzt es dich, dass deine Zeit bei den Huskies über lange Jahre nicht mit einem vernünftigen Abschied geendet hat?
Ja, ich meine, wegen Abschied, ich finde, dass zuerst Frau Kim ist leider gestorben und sie hätten, glaube ich, einen Abschied da verdient, nach was alles sie gemacht hat und auch 2014 mich zu unterstützen, dass wir wieder der Huskies machen. Für meine Sachen, das liegt natürlich nicht in meiner Hand. Das ist anderes. Sie haben ja langjähriger Vertrag als Geschäftsführer gehabt. Es ist fristlos gekündigt. Nachmal, jeder muss wissen, was man macht. Und ich will nicht sagen, das ist nicht schmerzhaft, aber das ist halt so, wie das ist. Und ein Abschied oder nicht. Weiß ich nicht, das muss jemand anderes entscheiden. Aber ich glaube, was ich alles hier gemacht habe, nicht nur ich, meine Frau auch, meine Familie, ist natürlich ein vernünftiger Abschied, glaube ich, mehr als verdient.
Ich habe mich den ganzen Podcast mit Bewertungen und so weiter relativ zurückgehalten. Aber zu dem Thema möchte ich schon noch was sagen. Es gibt da auch zwei Seiten. Also es gibt die einen, die dann gesagt haben, naja, jetzt hat der Joe den Abschied bekommen, den beispielsweise ein Alex Heinrich auch bekommen hat. Alex Heinrich wurde auch als verdienter Spieler auch nur mit einem relativ kurzen Satz in der Pressemitteilung verabschiedet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das ist, dass man sagt, egal was vorgefallen ist zwischen euch, es ist ja ganz offensichtlich, dass ihr eben ja im Streit mehr oder weniger auseinandergegangen seid. Egal was du möglicherweise auch gemacht hast oder auch nicht gemacht hast, aber du hättest es in jedem Fall verdient gehabt, einen Abschied mit Stil zu erhalten und nicht nur in einem Nebensatz erwähnt zu werden, sondern eben diesen größeren Abschied. Das ist jetzt meine persönliche Position, dass ich sage, da hätte man von Seiten der Huskies über den Schatten springen müssen sollen, um zu sagen, egal was gelaufen ist, möglicherweise, wir waren uns nicht mehr einig, aber zumindest den Abschied hat Joe eben, weil er eben seit 99 viel für das Kasseler Eishockey getan hat, den hätte er verdient gehabt. Das ist meine Position. Wir sind im Grunde am Ende von unserem Teil 2, auch von der gesamten Episode. Aber eine Frage habe ich noch. Du hast am Ende von Teil 1 dein Top-Team präsentiert aus der Ära 99 bis 2005. Und das Gleiche hast du auch vorbereitet jetzt für deine zweite Karriere von 14 bis ja, 2024. Wen hast du da in deinem persönlichen Huskies All-Star-Team drin?
Ja, vom Torhüter aus habe ich Markus Keller, Meistertorhüter. Er hat auch eine lange Karriere in Augsburg. Hat dieses Jahr aufgehört und ist in der Organisation geblieben, finde ich auch sehr gut. Mika, wie ich vorher lange gesprochen hat,
Järvinen, ja.
ja, wenn ihn hat einfach uns alle begeistert und ein hochtalentierter Torhüter. Verteidiger Wisniewski James, natürlich Überraschung aus der NHL, mit einer der besten Verteidiger, was wir gehabt hat. Alex Heinrich, unser Kapitän, wegen einer Kapitän, der viel für die Mannschaft gemacht hat und Meister dabei war, einer von unseren besten Verteidiger offensiv, der sehr, sehr viel positive Offensiv gespielt für uns und einer von unseren für mich besten Verteidiger, Marco Müller natürlich, der immer noch dabei ist, auf der Statistikliste nicht einer Wow-Faktor, aber der ist einer von den besten Teammates, jemand haben kann. Mike Little, der auch unglaublicher Spieler war, bisschen seltsam in seinem
In
Weg,
seiner Art,
in
oder?
seiner Art, aber hat immer das Will zu gewinnen und jetzt ist der Polizei in Nashville.
Okay.
Okay, Troy Rutkowski auch gekommen, offensiv, super Jahr gehabt, Verteidiger des Jahres.
Zu Rutkowski, da muss ich mal gerade dazwischen grätschen. War 2 Jahre da, Verteidiger des Jahres, im zweiten Jahr nicht mehr so stark. Weißt du warum? Gab es da einen Grund?
Weiß ich
Gesundheitlicher
nicht,
Art?
vielleicht hat er im Sommer ein bisschen mehr gemacht in einem Sommer und ein bisschen weniger in die
Ah,
andere Sommer.
verstehe, ja.
Und natürlich Max Farber, einer von unserer besten Verteidiger, offensiv, Powerplay, menschlich total in Ordnung, sehr guter Mann, Joey Coyson, alles groß, Schuss, Lauffähigkeit, sehr, sehr guter Teammate im Herzen von Fans. Und Sven Valenti, der auf zwei Liste ist, erste Liste und zweite, Meisterverteidiger. Jetzt machen hervorragende Arbeit mit der Jugend. Und dann in Sturm habe ich dann Center Braden Pimm. Überraschung, auch Teamgeist, Ziel bestrebt, wollte unbedingt in der DEL, hat er das auch getan, lebt und arbeitet in seiner Familiengeschäft jetzt in Vancouver und
Ja, die Frau hier
aus Baunatal,
aus
seine
Baunatal, genau.
Frau, sie ist jetzt Farmer da in Vancouver, einer für mich der beste Mittelstürmer, was wir gehabt haben. Mike Collins, auch total unterschätzt. Nicht der schnellste, aber der schlauste, was wir gehabt hat. Off the wall, auf dem Powerplay, hervorragend. Einfach eine super Center, Corey Trevino, der leider zum Schluss ein bisschen zu verletzt war, hat nicht gezeigt, was er wirklich kann gegen uns. Letztes Jahr, oder Entschuldigung, in die letzte Saison, wo ich da war, hat uns geschlagen und hat super gespielt. Hat der richtige Mitspieler bei uns haben der Meisterschaft. Und Leute fragen, ist das ein Fehler? Nachhinein kann jeder sagen, ob das ein Fehler war oder nicht. Für uns, das war nicht. Wir haben keine Meisterschaft mit ihnen gewonnen und wir haben dann anderes orientiert. Aber nichtsdestotrotz, der war ein exzellenter Center für uns und auch Kapitän jetzt, Jake Widener. Two-way-Player, auch hochgesehen in der Mannschaft und Bully Stark. Die sind meine vier Centers und dann auf der rechten Seite der beste Spieler aller Zeiten für Kassel, Manuel Klinger. In meiner ersten Runde, der war angefangen aus der Jugend und hat sich dann hochgearbeitet, Olympiade, DEL, einfach stammt aus Kassel, beste Spieler aller Zeiten. Hat zu viel Stil und will das selber nicht sagen, aber das ist halt so. Und dann habe ich auch Jens Malur, wir haben so blind ihn genommen, aus Kanada, deutscher Spieler, sehr guter Mensch und sehr guter Spieler. Austin Wysik, vielleicht nicht der beste Spieler, was wir gehabt haben, aber ein super Teammate. Und der hat alles gegeben in der Meisterschaft. Wir haben nur gute Zeit mit ihm. Und da habe ich viel, viel Respekt für Austin. Und dann Phil Hundaker haben wir aus der Oberliga, glaube ich, vielleicht aus der Regionalliga genommen. Zu uns hat er auch super entwickelt. Und damals, wo er nach Mannheim, das war nicht unser glücklichster Moment, dass er da geblieben hat. Aber das ist unsere Philosophie gewesen, wenn einer da in der höheren Liga spielen kann, der sollte er. Und das war die beste Entscheidung für Phil als Spieler. Und das ist für mich super cool. Und dann auf die andere Seite haben wir Jamie McQueen. Der ist auch Meister, einer Torschütze, der selten du siehst. Hat er in Deutschland, glaube ich, auch Probleme gekommen, der nicht alles, was gesagt ist, stimmt. Ein sehr, sehr guter Mensch, sehr exzellenter Vater. Das, glaube ich, sagt alles für mich, wenn jemand seine Familie hochhält und ein Vorbild ist und guter Mensch. Der ist auch ein Firefighter jetzt in Kitchener, Ontario. Und der macht und gibt auch zurück zu der Stadt. Richie Müller, einer unwahrscheinlich schneller Spieler, offensiv, sehr, sehr guter Mensch, hat uns auch sehr geholfen, Meistertitel geholt. Und dann, wenn wir sprechen wegen Schnelligkeiten, der Tristan Keck, der jetzt eine Top-Spieler ist in der Liga und natürlich auch beim Huskies. Sehr, sehr guter Mensch, sehr gute Person. Und dann auch so Alex Kerrigan, für mich einer, der Probleme in Wolfsburg gehabt, zu uns gekommen, denn ein Jahr voll mit uns. Tim hat auch hervorragende Arbeit mit ihm gemacht, dass er in der DEL-Nationalmannschaft spielt. Und die sind auch jetzt wieder zusammen in Schwenningen.
Ja.
So, das ist wie klein die Eishockey-Welt ist.
Genau, Tim Keller wieder mit Karatschum zusammen in Schwenning. Und genau, ja, Joe, vielen Dank
Okay.
für die Zeit, die du dir genommen hast heute. Und vor allem auch vielen Dank, das muss ich nochmal sagen, für das, was du für die Kassel Huskies getan hast, auch wenn das jetzt nicht von allen Seiten bisher gewertschätzt worden ist. Aber ja, ich wünsche dir von unserer Seite, vielleicht kann ich auch für viele Fans sprechen, einfach alles Gute für deine Zukunft. Wir wünschen dir, dass du ja, dass du gesund bleibst, dass deine Frau auch gesund bleibt und dass du einfach ja in dem Business, in dem du arbeiten möchtest, dass du da weiterhin arbeiten kannst und vor allem viel Spaß und viel Freude daran hast.
Danke, Stefan. Spaß gemacht.
Bis bald. Ciao.
Ciao.